Man weiß aus Untersuchungen, dass 30% der Bevölkerung in Deutschland nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt ist.
Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir darüber, wie wir genug Vitamin D bekommen. Zu Gast ist die Professorin für Ernährungswissenschaft Annika Wagner. Bei Vitaminen denke ich sofort an gesunde Ernährung, an viel frisches Obst und Gemüse. Aber bei Vitamin D kommen wir allein mit Lebensmitteln nicht weit. Viel wichtiger ist das Sonnenlicht. Mit dessen Hilfe kann unser Körper nämlich den Großteil seines Vitamin-D-Speichers auffüllen. Weil das im deutschen Winter aber nicht möglich ist und wir auch im Sommer oft eine Menge Zeit drinnen verbringen, greifen viele Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Einen Mangel sollten wir natürlich vermeiden, zu viel Vitamin D ist aber auch ungesund. Wie erkennen wir also, ob wir zu Vitamin-D-Präparaten greifen sollten? Wie bekommen wir genügend Sonnenlicht, ohne zu verbrennen? Und wofür brauchen wir Vitamin D überhaupt? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Annika, als ich ein Kind war, haben im Winter alle mal über Vitamin C gesprochen. Heute sehe ich eigentlich ganz häufig Vitamin D-Werbung. Warum ist das Thema auf einmal so präsent? Haben wir alle jetzt einen Vitamin D-Mangel?
Das ist natürlich so eine Sache mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Die sind natürlich im Moment, wir sind in so einer Phase, wo sich sehr viele Menschen einfach für ihre Gesundheit interessieren. Da ist es eben so, dass Vitamin D schon auch vermehrt in den Fokus gerät, aufgrund dessen, dass wir schon wissen, dass eben ein Teil der Bevölkerung nicht unbedingt ausreichend versorgt ist. Das ist möglicherweise ein Grund, aber sicherlich auch, dass der Nahrungsergänzungsmarkt eben ein sehr umkämpfter Markt ist und auch eine gute Möglichkeit für die Firmen, eben Geld zu verdienen. Und das ist sicherlich ein Punkt, warum Vitamin D immer mal wieder in den Fokus gerät.
Du hast gerade gesagt, wir wissen, dass durchaus nicht die ganze Bevölkerung ausreichend versorgt ist. Wie viele Menschen haben denn wirklich einen Vitamin-D-Mangel in Deutschland? Weiß man das auch?
Man weiß aus Untersuchungen, dass 30% der Bevölkerung in Deutschland nicht ausreichend mit Vitamin-D versorgt ist.
Okay.
Wir wissen auch, dass 40% ausreichend versorgt sind und der Rest befindet sich sozusagen dazwischen.
Aber das ist ja schon auf jeden Fall ein großer Teil. Wofür brauchen wir denn überhaupt Vitamin D?
Vitamin D wird in erster Linie für unseren Knochenstoffwechsel benötigt. Also er sorgt dafür, dass wir stabile Knochen bekommen, wenn wir als Kinder eben Vitamin D bekommen, dass wir eben erstmal eine gute Knochendichte aufbauen können. Also das ist eine primäre Funktion des Vitamin Ds. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das Immunsystem schon auch abhängig ist vom Vitamin D oder zumindest Vitamin D eine große Rolle spielt.
Welchen Einfluss konkret hat es aufs Immunsystem? Also was bedeutet das zum Beispiel, wenn ich einfach ein nicht ganz ausreichend Vitamin D habe?
Also was das jetzt konkret im Immunsystem explizit bedeutet, wenn ich einen Mangel habe, das kann man so ganz genau gar nicht sagen. Aber wir wissen, dass eben Immunzellen Rezeptoren haben, die sind in der Lage, das inaktive Vitamin D, was wir eben über die Haut bilden können oder auch über die Nahrung aufnehmen, zu aktivieren. Also das können die Immunzellen an sich. Da kann man ja schon draus schließen, dass die Immunzellen wahrscheinlich dieses Vitamin D benötigen. Und wir wissen, dass die Vermehrung von Immunzellen abhängig ist von Vitamin D und dass Vitamin D auch Immunzellen anregen kann, eben antimikrobielle Stoffe zu bilden, also um pathogene Bakterien beispielsweise abzutöten.
Okay, pathogene Bakterien haben wahrscheinlich viele Menschen noch nicht gehört. Was sind pathogene Bakterien?
Pathogene Bakterien sind einfach Bakterien, die krank machen. Wir haben ja Bakterien, die gut mit uns zusammenleben, beispielsweise im Darm, aber wir haben eben auch Bakterien, die uns krank machen können.
Okay, das heißt, wenn ich nicht genügend Vitamin D habe, kann es schon sein, dass ich infektanfälliger werde?
Das könnte durchaus sein. Also es gab eine kleine Studie, oder eine Meta-Analyse war das, also wo mehrere Studien zusammengefasst wurden. Da hat man einen ganz leichten Effekt gesehen, wenn man Personen mit Vitamin D supplementiert hat, also zusätzlich Vitamin D gegeben hat, dass diese Personen etwas weniger häufig einen grippalen Infekt hatten.
Es ist tatsächlich so, dass 80-90% unserer Vitamin-D-Versorgung in der Haut hergestellt wird. Aber das geht nur von März bis Oktober. Wieso denn?
Das Problem ist der Breitengrad, wo wir uns hier in Deutschland befinden. Da ist es so, dass wir zwischen März und Oktober das ganz gut machen können aufgrund der Sonneneinstrahlung. Da geht es um die Höhe, um den Winkel des Einfalls eben dieser UVB-Strahlung. Aber dann von Oktober bis März können wir das eben aufgrund dieser Einstrahlung nicht. Deshalb ist es auch so, dass wir häufig oder eher einen Vitamin-D-Mangel dann im Winter oder zum Ende des Winters sehen, weil eben nicht ausreichend Vitamin-D über die Sonneneinstrahlung gebildet werden kann.
Okay, also die Vitamin-D-Saison geht wieder los. Wir sind im März angekommen.
Genau.
Unser Körper kann ja auch Vitamin D speichern. Können wir auch so quasi vorab mehr produzieren, dass wir so ein bisschen den im Grunde wie so ein Eichhörnchen was für den Winter sammeln?
Bis zu einem gewissen Grad geht das sicherlich. Aber es ist so, dass wir auch während der möglichen Vitamin-D-Produktion, also zwischen März und Oktober, auch da häufig nicht ausreichend eben der Sonne ausgesetzt sind. Also die Sonneneinstrahlung muss dann eben so auf die Haut treffen, dass wir ungefähr ein Drittel der Haut nicht mit entweder Kleidung belegt haben. Also sprich, wir müssen die Arme beispielsweise, das Gesicht, das Dekolleté und auch Teile der Beine der Sonne aussetzen. Und dann haben wir das Problem, dass wir, selbst wenn wir dann in kurzer Kleidung draußen sind, dass wir dann möglicherweise auch Sonnencreme benutzen, weil wir haben ja sozusagen das andere Problem, was die UV-Strahlung ja auch macht, die kann eben zu Hautkrebs führen. Und deshalb schmieren wir uns ja auch ein, um eben diesen Sonnenbrand zu vermeiden. Dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass der Körper nicht so viel Vitamin D bilden kann, als er eigentlich könnte, wenn wir nicht eingecremt sind.
Das heißt, im Grunde müssten wir unserem Hauttyp entsprechend den Eigenschutz ausreizen. Und was ist ein Drittel des Körpers? Arme, Beine, Gesicht, hast du gerade gesagt, glaube ich.
Genau. Arme, Beine, Gesicht, also ein Teil davon, man sagt ein Drittel der Körperoberfläche.
Wie oft pro Woche muss man das machen, damit es ausreicht?
2 bis 3 Mal pro Woche wird gesagt. Ich bin mir da nicht so sicher. Das Problem ist, viele Menschen haben einfach auch helle Haut. Ich meine, die Personen mit dunkler Haut haben auch ein Problem, weil sie eben nicht ausreichend Vitamin D bilden können auch. Aber gerade bei heller Haut haben wir das Problem der Sonnenbrandentwicklung. Und das ist natürlich bei einem Hauttyp 1-2, also den sehr hellen Hauttypen, die blaue Augen haben oder grüne Augen, ist das natürlich ein Problem. Da sagt man so, 12 Minuten in der Sonne in der Mittagszeit. Dann sieht man natürlich von den Hautärzten wiederum, man soll auf keinen Fall ohne Sonnencreme überhaupt in die Sonne gehen. Das ist also so eine Zwickmühle, in der wir uns dann befinden.
Wenn du jetzt auch sagst, okay, Menschen mit einem dunklen Hauttyp, die können nicht so viel Vitamin D produzieren. Menschen mit einem hellen Hauttyp dürfen gar nicht so lange in die Sonne. Heißt es, im Sommer reicht die UVB-Strahlung auch gar nicht zwingend aus, um genügend Vitamin D zu produzieren?
Doch, die würde schon ausreichen, wenn wir entsprechend uns eben in kurzer Kleidung in der Sonne aufhalten würden. Okay. Aber man muss natürlich auch mal bedenken, dass die meisten eben sich nicht so häufig draußen aufhalten und dadurch eben die Möglichkeit zur Vitamin-D-Produktion eben schon auch geringer ist.
Genau, und es muss auch erstmal die Sonne scheinen. Im letzten Sommer war es ziemlich verregnet hier bei uns in Hamburg. Wie sieht's denn mit UVB-Lampen oder im Solarium aus? Ist das auch Vitamin-D förderlich?
Also die Empfehlung ist, dass man das nicht ausgleicht durch Solarien oder durch UVB-Lampen, weil wir eben mit der UVB-Strahlung und auch der UVA-Strahlung, die eben im Solarien auch in sehr hoher Konzentration vorkommt, die eben auch krebsauslösend sind. Und man sollte das schon vermeiden, dass man sich eben so exponiert. Das wäre ja eine Möglichkeit für den Winter. Und da kann man ja auch sagen, okay, dann kann ich auch Supplemente nehmen, um eben meinen Vitamin-D-Spiegel entsprechend zu bekommen.
Nahrungsergänzungsmittel, meinst du mit Supplementen?
Ja.
Über die Nahrung nehmen wir ja ohne irgendwelche Ergänzungsmittel ca. 10-20% auf. Können wir denn den Anteil erhöhen? Also lässt sich das im Winter die fehlende Sonne durch Lebensmittel alleine ausgleichen oder sind da gar nicht relevante Mengen enthalten? Ist das utopisch?
Das ist mit den normalen Lebensmitteln, sag ich mal, relativ utopisch, weil wir da relativ geringe Mengen auch drin haben. Möglichkeit wäre, es gibt mittlerweile Lebensmittel, die entweder angereichert wurden, als Beispiel wäre hier die Margarine zu nennen. 40 Milligramm Margarine, also das wäre jetzt eine normale Tagesdosis an Margarine, da würde man bei 4 Mikrogramm landen. Die Empfehlung, ohne dass man selbst Vitamin D synthetisiert, also herstellen kann, das liegt bei 20 Mikrogramm, die Empfehlung, die man aufnehmen soll. Das sieht, man ist da schon relativ weit entfernt, wenn man sich jetzt nur auf die Margarine stützen würde. Aber wenn wir beispielsweise Pilze, die gibt es mittlerweile, die werden mit UV-Strahlung bestrahlt und bilden dadurch mehr Vitamin D. Und da kann man schon relevante Mengen über diese Pilze eben aufnehmen. Das ist schon möglich.
Okay, also Margarine und Pilze wären zum Beispiel eine vegane Möglichkeit auch, weil an sich wird als Lebensmittel fetter Seefisch empfohlen, glaube ich.
Genau. Fetter Seefisch ist eine Nahrungsquelle, aus der wir gut Vitamin D bekommen können, aber auch Milchprodukte und Eier kann man durchaus auch nutzen.
Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, es lassen sich Lebensmittel mit Vitamin D anreichern. Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht angereicherte Lebensmittel mit Vitamin D als nicht empfehlenswert an. Was kann denn daran problematisch sein?
Das Problem bei einer generellen Anreicherung ist, dass es ja für die gesamte Bevölkerung gilt. Und es kommt dann darauf an, wie sind denn die einzelnen Personen dieser Bevölkerung überhaupt versorgt. Und wenn wir vielleicht jemanden haben, der Nahrungsergänzungsmittel nimmt, vielleicht auch ein Kombinationspräparat und darüber Vitamin D bekommt, Vitamin D noch über die Nahrung bekommt, sich zusätzlich noch in die Sonne begibt, ohne Sonnenschutz, dann kann das durchaus sein, dass man dann vielleicht über eine Anreicherung von Lebensmitteln eben in Bereiche, dass Personen in Bereiche kommen, die dann schon nicht mehr so ganz günstig sind für die Gesundheit.
Zu hohe Bereiche.
Genau.
Was kann denn bei zu viel Vitamin D passieren?
Bei zu viel Vitamin D kann es passieren, dass es zu sehr hohen Kalziumspiegeln im Blut kommt. Und dieses erhöhte Kalzium kann dazu führen, dass es sich in den Blutgefäßen oder auch in den Organen ablagert. Und dann kann es beispielsweise zu Nierensteinen kommen und das dann in der Konsequenz auch zu schwerwiegenden Nierenerkrankungen, zu einer Art Nierenversagen führen. Und es kann auch zu einer Verkalkung beispielsweise von Blutgefäßen kommen, was natürlich, wenn man jetzt in Richtung Herzinfarkt beispielsweise denkt, ungünstig ist. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen aufgrund dieser erhöhten Kalziumspiegel im Blut, dass eben das Herz aus dem Rhythmus gerät und dadurch natürlich auch ein Herzinfarkt
das heißt,
entstehen kann.
Mit Vitamin D angereicherte Lebensmittel sind nur für Menschen sinnvoll, die wissen, dass sie nicht ganz ausreichend Vitamin D haben oder eventuell sogar einen Mangel haben.
Genau.
Laut einem Marktcheck der Verbraucherzentrale überschreiten viele Produkte auch die erlaubten Werte. Es gibt da Werte, die festgelegt sind in Europa. Und der Test kritisiert auch, dass die Zugabe von Vitaminen die Lebensmittel gesünder erscheinen lässt, als sie eigentlich sind. Worauf sollten wir denn beim Kauf achten, wenn wir doch zu solchen Produkten greifen?
Generell ist es so, dass wenn ein Lebensmittel mit einem Vitamin angereichert wurde, heißt es nicht, dass es gesund ist. Und man sollte schon schauen, wenn man jetzt Lebensmittel nutzen möchte, die angereichert sind, dass man sich auch eher auf gesündere Lebensmittel beschränkt, die eben angereichert sein können.
Also Pilze, die eh schon
beispielsweise, genau. Die Pilze, die eben über eine UV-Bestrahlung mehr Vitamin D haben, wäre eine Möglichkeit, darüber eben den Vitamin D-Bedarf zu decken.
Wie bekommen wir denn überhaupt heraus, ob wir einen Mangel haben oder ob wir ausreichend Vitamin D in uns haben?
Den Mangel kann man nur diagnostizieren, also feststellen, wenn man eine Blutprobe entnimmt und dann den Vitamin D-Spiegel im Blut bestimmt. Und darüber kann man dann Aussagen treffen, ob eben eine ausreichende Versorgung vorliegt oder ob die Versorgung eben nicht ausreichend ist.
Online werden auch ganz viele andere Tests angeboten. Ist irgendeine von den anderen Varianten seriös oder sollte es auf jeden Fall dieser Bluttest sein?
Also der Bluttest ist derjenige, der eben eine definitive Aussage macht. Und dementsprechend sollte man auch, wenn man den Verdacht hat, einen Vitamin-D-Mangel zu haben oder generell sich überhaupt nur interessiert, ob ich ausreichend mit Vitamin D versorgt bin, sollte man diese Blutanalyse machen.
Gibt es denn Anzeichen dafür, dass wir einen Mangel haben? Lässt sich das irgendwie spüren? Gibt es irgendwelche Symptome, die dafür sprechen?
Es kann sein, dass es eher allgemeine Symptome sind, die man vielleicht auch auf andere Vitamine zurückführen kann, beispielsweise eine Müdigkeit, sowas.
Okay, das heißt, wenn ich mich nicht ganz wohlfühle beim Hausarzt, einfach auch mal Vitamin D mitchecken lassen zum Beispiel.
Das wäre eine gute Idee, zum Beispiel auch gerade, wenn das eben im Winter oder zum Ende der Wintermonate vielleicht auch auftritt, dass man dann vielleicht einmal drüber nachdenkt, naja gut, das könnte schon auch sein, dass das mit einem Vitamin D-Mangel zusammenhängen könnte.
Lässt du regelmäßig deinen Vitamin D-Wert checken? Weißt du, wie dein Wert ist, ob du ausreichend versorgt bist?
Ich habe ihn mal checken lassen und da war ich nicht ausreichend versorgt und habe tatsächlich dann ergänzt mit einem Supplement, also mit einem Nahrungsergänzungsmittel.
Okay, woher wusstest du, wie viel du brauchst? Das hat dir dann der Arzt gesagt.
Ja, da gibt's ja Werte, die man nachlesen kann. Also wenn man interessiert ist, kann man die durchaus auch im Internet eben finden unter den Laborwerten, wo das liegen sollte. Idealerweise natürlich sollte der Arzt da eine Einschätzung machen, inwiefern das ein Mangel ist und was man da gegebenenfalls tun sollte. Das hängt vielleicht auch noch damit zusammen, ob ich an einer Erkrankung leide, also vielleicht einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder auch an irgendeiner anderen Autoimmunerkrankung beispielsweise, dann könnte man schauen, dass das vielleicht auch sinnvoll ist, das längerfristig zu machen. Und man sollte es dann eben auch öfter mal kontrollieren und nicht nur einmal.
Das heißt, nicht nur ein Vitamin-D-Mangel kann zu Krankheiten führen, sondern auch Krankheiten können zu einem Vitamin-D-Mangel führen.
Genau. Das ist so speziell, wenn wir an Darmerkrankungen denken, wo eben die Aufnahme begrenzt sein kann, weil eben Schädigungen im Darmepithel vorhanden sind, also in der Darmwand, dann kann es schon sein, dass Vitamin D nicht ausreichend aufgenommen werden kann.
Was sind noch Risikogruppen?
Risikogruppen sind generell Personen, die sich eben wenig im Freien aufhalten. Das heißt natürlich, also wenn man irgendwie ein Schreibtischtäter ist im Beruf, dann ist man ja auch häufig drin. Das wäre natürlich auch irgendwo ein Risiko sozusagen. Generell Personen, die immobil sind, also ich sage jetzt mal alte Menschen im Pflegeheim beispielsweise, die eben überhaupt nicht mehr rausgehen können, die haben zusätzlich noch das Problem, dass sie eben älter sind. Und je älter man wird, so ab 60, 65 wird das auch ein bisschen weniger mit der Eigenproduktion des Vitamin D. Und da empfiehlt man schon auch zu supplementieren, also zuzuführen das Vitamin D über Supplemente oder eben angereicherte Lebensmittel. Dann Personen, die verschleiert sind auch aus religiösen Gründen beispielsweise, die ihre Haut gar nicht der Sonne aussetzen. Das sind Personen, die ein Risiko aufweisen, aber auch, hatten wir vorhin schon gesagt, Personen, die eben dunkle Hautfarbe haben. Da weiß man, dass sie ein Risiko haben.
Weil weniger Vitamin D in der Haut gebildet werden
kann. Weil weniger gebildet werden kann, genau.
Und ich weiß auf jeden Fall Babys, ne? Weil direkt bei der Geburt kriegt man zack sofort Vitamin D mitgegeben nach Hause, weil man ja die Kinder im ersten Lebensjahr vor der Sonne wirklich beschützt. Also die sollen ja nicht Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.
Genau, da macht man das auch. Die Kinder werden supplementiert bis zum zweiten Lebensjahr. Einfach aufgrund dessen, dass sie eben überhaupt nicht der Sonne ausgesetzt werden. Und es natürlich extrem wichtig ist, um eben eine ausreichend gute Knochensubstanz eben auch auszubilden. Und eben die englische Krankheit, die ja früher sehr häufig in England eben aufgrund von Smog und nicht stattfindender Sonneneinstrahlung eben bei Kindern zu beobachten war.
Ist es bei älteren Kindern dann nur noch sinnvoll, wenn man es vorher mit dem Kinderarzt abchecken lässt?
Ja, die haben natürlich auch entsprechend das Risiko, was alle haben, wenn sie eben nicht rausgehen und eben aufgrund der Wintermonate, wenn die Sonneneinstrahlung fehlt. Und da kann man schon auch mal gucken, dass man da kontrollieren lässt, ob die Vitamin-D-Versorgung ausreichend ist.
Was ist denn eigentlich ein gesunder Wert und ab wann sprechen wir von einem Mangel?
Der Wert wird in der Konzentration angegeben, wenn wir das jetzt im Blut messen lassen. Und da sagt man ab 50 Nanomol pro Liter. Es gibt auch eine andere Konzentrationseinheit, das wäre dann 20 Nanogramm pro Milliliter, sind also zwei unterschiedliche. Da sollte man dann schon schauen, was der Arzt da genau aufgeschrieben hat. Das sind Werte, wo wir sagen, da ist eine ausreichende Versorgung gewährleistet.
Wie lange müssen denn diese niedrigen Werte bestehen bleiben? Also weil das kann doch auch schwanken, je nachdem, ob ich jetzt gerade vielleicht weniger in der Sonne war. Also wird es dann mehrmals gecheckt?
Es ist ja so, für die gesetzlich Versicherten kann man jetzt nicht beliebig oft Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen, wenn man denkt, man hat einen Mangel. Also da muss schon ein wirklicher Grund vorliegen, also Symptomatik, wo der Arzt dann auch sagt, so, hier müssen wir jetzt auch mal schauen, dann übernehmen das auch die gesetzlichen Krankenkassen. Aber in der Regel ist es eine Igel-Leistung, also eine Leistung, die man selbst zahlen muss. Meistens macht man das dann nicht so oft. Und es ist natürlich schon so, wenn wir nur eine Momentaufnahme haben, was wäre eine Blutabnahme wäre, dass man eigentlich das öfter kontrollieren lassen müsste. Weil es kann ja sein, dass in dem Moment der Spiegel mal niedrig war und beim nächsten Mal ist er dann vielleicht schon wieder höher. Oder man sagt halt, ich weiß, ich bin eigentlich zu wenig in der Sonne. Ich gehe auch nur raus, wenn ich ganz, ganz dick eingecremt bin. Dann kann man vielleicht auch aufgrund eines Wertes sagen, naja, hier sollte man vielleicht mal gucken, ob man da was tut.
Bis zu was für einem Grad ist so ein niedriger Wert eigentlich auch ganz normal und unbedenklich? Also gerade hier in Deutschland ist ja einfach, hast du gesagt, im Winter keine Sonneneinstrahlung da. Da wird ja bei uns allen der Speicher runtergehen. Wie schnell hat das dann schon Auswirkungen? Negative?
Soweit ich informiert bin, habe ich da keine Informationen, dass das irgendwie bekannt wäre, dass es irgendwie einen bestimmten Grenzwert gibt, ab dem bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Aber es ist schon so, dass man halt weiß, wenn man längerfristig eben in diesem unteren Bereich sich bewegt, dass das dann schon Auswirkungen haben kann. Und das muss man sich ja nur ausmalen, wenn wir wissen, dass es eben so wichtig ist für den Knochenstoffwechsel, aber auch eben für das Immunsystem, dann kann man sich das natürlich schon irgendwie auch erklären.
Jetzt hast du eben auch gerade ja gesagt, so ein Check-up, der wird eigentlich nur bei einem Verdachtsfall bezahlt. Einige Ärzte empfehlen auch im Winter präventiv einfach Vitamin D zu supplementieren aus den genannten Gründen. Aber woher weiß ich dann, wie viel ich zu mir nehme? Weil wir haben jetzt ja auch schon gehört, es kann auch eine Überdosis entstehen.
Was wir erstmal sagen können, allein über die Sonneneinstrahlung oder alleine über, ich sage jetzt mal, normale Lebensmittel, also nicht diese angereicherten, sondern die normalen Lebensmittel, kommen wir nicht in eine Überversorgung. Das passiert nur, wenn wir entsprechende Vitamin-D-Präparate als Nahrungsergänzungsmittel oder als Medikament eben einnehmen. Dann kann man in diese Bereiche kommen. Also es gibt Werte, die wurden von der Europäischen Lebensmittelbehörde herausgegeben, die sagen 4000 internationale Einheiten pro Tag über einen längeren Zeitraum gelten als sicher. Also die Einheiten, internationale Einheiten Vitamin D ist eine Möglichkeit, wie man die Konzentration an Vitamin D angeben kann, die man aufnehmen sollte.
Die Empfehlung, die du jetzt genannt hast, war von der Europäischen Lebensmittelbehörde. Es gibt auch eine von dem Deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung und die waren sogar schon ab 2000 internationalen Einheiten. Wie kommen diese gegensätzlichen Empfehlungen von zwei seriösen Quellen zustande und welcher sollte ich jetzt folgen?
Beide Behörden werden ja bestimmte Studien haben, die sie sich angeschaut haben. Und dann geht es darum, eben Sicherheitszuschläge zu geben bei den Berechnungen. Das sind ja Schätzungen dann. Und es kann schon sein, dass eben unterschiedliche Werte zugrunde gelegt werden, dass einfach eine Berechnung beim BfR anders funktioniert als bei der EFSA. Das sind die beiden Behörden. Das wäre es zumindest, dass ich das so erklären würde.
Was heißt das jetzt für mich zum Beispiel im Drogeriemarktregal, weil diese Vitaminpräparate, die sind rezeptfrei, frei für uns alle zugänglich. Wenn ich mir jetzt überlege im Winter, ich möchte Vitamin D ausgleichen, weil ich weiß, ich bin kaum an der Sonne, soll ich jetzt zu den Hochdosierten oder zu den Geringdosierten greifen?
Also die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegen ja bei 800 internationalen Einheiten pro Tag, beziehungsweise 20 Mikrogramm. Und das ist so ein Wert, da kann man sich dran orientieren. Dass man dann sagt, okay, diese Menge, die eben empfohlen wird pro Tag, die nehme ich dann in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu mir. Dann ist man in so einem Bereich, wo man sagen kann, ja, da sind wir so auch weit unterhalb der Werte, die das BfR angegeben hat.
Und diese Empfehlung, gilt die für das ganze Jahr oder gilt die nur für die Wintermonate?
Das kommt darauf an, ob ich zu einer Risikogruppe gehöre oder nicht. Und dementsprechend, wenn ich nicht zu einer Risikogruppe gehöre und mich regelmäßig im Freien aufhalte, eben mit einem Drittel unbedeckter Haut und ohne Sonnenschutz, dann kann man sagen, okay, da müsste man dann entsprechend hinkommen, weil wir ja 80-90% über die Sonneneinstrahlung decken können und den Rest dann entsprechend über die Nahrung aufnehmen.
Es gibt diese Präparate auch in verschiedenen Formen, in Tabletten, Pillen, als Öl. Ist irgendeine der Formen sinnvoller?
Das ist eigentlich egal. Das, was man präferiert, was man selbst irgendwie gut schlucken kann. Natürlich bei Kindern, denen kann man schlecht irgendwie Tabletten geben. Da sind Tropfen eben gut. Aber wenn ich als Erwachsener vielleicht auch irgendwie eine Abneigung gegen Tabletten habe, da kann ich natürlich auch Tropfen nehmen. Aber das macht keinen Unterschied.
Der Körper kann alles gleich gut aufnehmen. Okay. Es gibt auch so ein ganz bekanntes Präparat, was prominent beworben wird. Das kombiniert Vitamin C, Vitamin D, Selen, Zink und Kupfer. Können wir sowas auch bedenkenlos nehmen, solche Kombipräparate?
Da ist ja auch immer die Frage, wie gut sind wir denn mit diesen Stoffen versorgt? Das sollte man auch schon mal schauen und nicht einfach so ganz allgemein, ja, ich nehme das jetzt einfach zu mir, weil ich der Meinung bin, das hilft mir jetzt. Generell kann man sagen, oder zumindest war es bisher immer die Meinung, dass man gesagt hat, wasserlösliche Vitamine ist nicht das Problem, weil wir die eben ausscheiden können über den Urin. Das Problem sind eher die fettlöslichen Vitamine, dass wir da schauen sollten.
EDK ist so ein...
Genau, das sind die fettlöslichen.
Genau.
Und da wissen wir ja schon, da haben wir ja auch das D mit drin beispielsweise. Und die B-Vitamine beispielsweise sind wasserlöslich oder Vitamin C. Da sagt man, naja, das ist nicht so schlimm, weil sie über den Urin ausgeschieden werden können. Aber es gibt jetzt zunehmend auch Studien, die schon sagen, dass auch B-Vitamine überdosiert werden können und man da gegebenenfalls halt auch negative Wirkungen haben kann. Also von daher rate ich immer dazu, da ein bisschen vorsichtig zu sein und auf jeden Fall immer auch zu schauen, dass man eben nicht in so sehr hohen Dosen unterwegs ist, sondern dass man schaut vielleicht in Bereichen, die maximal die tägliche Dosis irgendwie enthalten und nicht irgendwie die zehnfache Dosis.
Vitamin B12 ist zum Beispiel für Leute, die sich vegan ernähren, empfohlen. Sind sonst irgendwelche Vitamine bei Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll? Haben da viele Menschen einen Mangel oder sollte man die zumindest abchecken lassen?
Genau, es gibt auch bei den anderen Vitaminen Risikogruppen, die eben einen Mangel entwickeln können und wo natürlich ganz besonders gut hingeguckt werden muss, sind natürlich Schwangere. Die brauchen einfach auch mehr, um eben das Kind auch zu versorgen. Und da sollte man schon schauen, dass man da bestimmte Vitamine zusätzlich gibt. Also der Klassiker ist natürlich Folsäure beispielsweise, aber auch Jod ist sehr wichtig in der Schwangerschaft, eben auch für die Gehirnentwicklung beim Kind. Dann haben wir die Veganer, da ist natürlich das Vitamin B12 ein großer Punkt, der mittlerweile auch weit bekannt ist. Aber es gibt durchaus auch noch andere Nährstoffe, die bei einer rein pflanzlichen Ernährung kritisch werden können.
Welche sind es?
Beispielsweise Jod, Eisen, Riboflavin, also Vitamin B2 kann ein Problem sein. Calcium, die Proteinversorgung, da muss man manchmal ein bisschen genauer hingucken, um dann eben auch ideale Lebensmittelkombinationen zu finden, dass man da eben ja auf der sicheren Seite ist als Veganer auch.
Das heißt, im Zweifel, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht so fit, ich werde vielleicht gleich krank, dann ist eigentlich das Sinnvollste, nicht zu einer Drogerie zu gehen, sondern erstmal zum Hausarzt einen Bluttest zu machen und auf bestimmte Vitamine zum Beispiel mich untersuchen zu lassen, ob die fehlen. Und wenn es mir nicht gut geht, wenn mir irgendwas fehlt, dann zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen.
Das wäre das ideale Vorgehen, ja. Aber wenn man jetzt natürlich am Anfang einer Erkältung steckt, in der Regel weiß man, was dann auf einen zukommt und dann kann man sich ja auch mit Hausmittelchen irgendwie behelfen. Also generell ist es so, dass für viele Substanzen, also Vitamin C und so weiter, der Beleg jetzt nicht explizit erbracht wurde, dass es definitiv vor Erkältung dann schützt. Man weiß für Zink, dass, also wenn man Zink-Lutschtabletten in einer höheren Dosierung nimmt, dass das die Erkältungsdauer verkürzen kann. ein Tag vielleicht. Also das sind keine ausufernden Effekte, die man hat. Und von daher kann man schon auch überlegen, ob das überhaupt Sinn macht. Und wenn man das eben nimmt, dann würde ich schon empfehlen zu schauen, dass man in der Dosis eben in Bereichen bleibt, die der normalen Tagesdosis entsprechen.
Okay, ist es auch immer leicht zu erkennen, was die normale Tagesdosis ist? Steht das immer auf den Packungen drauf?
In der Regel, wenn man in die Drogerie geht, dann steht hinten immer drauf, was da genau drin ist, und in der Regel steht dahinter, wie viel Prozent der empfohlenen Tagesdosis das ist.
Okay. Ich habe ehrlich gesagt vor dieser Folge noch nie bewusst meinen Vitamin-D-Spiegel checken lassen. Ist ja eigentlich auch nicht sinnvoll. Vor allen Dingen, weil ich auch viel drin arbeite. Hier im Podcast-Studio ist kein bisschen Sonne. Wie finden wir einen gesunden Umgang mit diesem Thema? Was würdest du empfehlen?
Ja, ich glaube, man darf manche Sachen einfach nicht so ganz eng sehen. Also wir leben natürlich in einer Zeit, wo viele sehr selbstoptimierend unterwegs sind. Und dann muss natürlich geguckt werden, dass alles sehr gesund sein muss. Und dann muss mein Vitaminstatus auch ganz, ganz toll sein. Und dass man da vielleicht einfach sagt, okay, heute ist er vielleicht nicht so toll, und da ein bisschen entspannter mit umgehen. Und man kann durchaus auch mal sagen, jetzt fühle ich mich so, dass ich gerne was ergänzen möchte an Vitaminen. Dann greift man eben eher zu Produkten, die eben niedriger dosiert sind, die sich maximal in dem Bereich unserer empfohlenen Tagesdosis bewegen, und dann kann man das mal eine Zeit lang machen, wenn man sich damit besser fühlen sollte. Aber generell braucht man es eigentlich nicht, aber vielleicht für das Gefühl.
Ist ja spannend, ne? Du sagst selber, eigentlich braucht man es nicht. Wann hast du das letzte Mal zu solchen Produkten gegriffen? Ist es was, was du regelmäßig tust?
Vitamin D ergänze ich im Winter schon regelmäßig, weil es einfach so ist, dass man eben kein Vitamin D bildet und dementsprechend auch der Winter natürlich die Zeit ist, wo viele Erkältungsviren unterwegs sind und man dadurch natürlich schon zumindest sicherstellen kann, dass das Immunsystem einigermaßen funktioniert. Was man empfehlen kann, ist auf jeden Fall zu schauen, dass man nicht in einem Mangel ist, dass man also bei jeglicher Art von Mikronährstoffen, also Vitamine oder Mineralstoffe, einmal schaut, bin ich im Mangel? Wenn ich im Mangel bin, dann sollte ich schon supplementieren, also ergänzen, um eben einen normalen Spiegel zu haben. Und wir wissen, wenn wir normale Spiegel an Vitaminen oder Mineralstoffen haben, dass die uns vor Erkrankungen schützen.
Okay, danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Also ab jetzt wieder regelmäßig Sonnenstrahlen tanken, aber nur, solange es der eigene Hauttyp erlaubt. Und vor allem ist es wichtig, den eigenen Vitamin-D-Wert zu kennen, um gegebenenfalls einem Mangel entgegenwirken zu können. Einfach zu hochdosierten Präparaten zu greifen, kann vor allem gesunden Menschen eher schaden als helfen. Und falls ihr jetzt noch mehr Infos zum heutigen Thema sucht, habe ich ein paar Texte aus dem Gesundheitsressort des Spiegel verlinkt. Ihr findet sie wie immer in den Shownotes. Wobei, wünscht ihr euch noch Hilfe? Wofür braucht ihr neue Ideen? Oder habt ihr Feedback zur heutigen Folge? Schreibt mir gern an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcasts zuhört, lasst uns gern eine Bewertung da. Dort könnt ihr Smarter Leben auch kostenlos abonnieren und so verpasst ihr keine Folge. Dank geht an Marc Lücks, Julian A.E., Hanna Weber und Olaf Häuser, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero. Ja, und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.